Kopfsache ist unterstützt von der Stiftung Plattform Meander.
Levi Bodidemenz. Ein heutiges Thema. Und ja, ist ja manchmal noch schwierig, darum sage ich es gerade von Anfang an ehrlich, über ein Thema zu reden, das ich selber fast nichts weiss, um noch gerade die Hosen runterzulassen. Halluzinationen könnten mit im Zusammenhang sein. Bewegungsstörungen, das weiss ich. Und wenn es schon Levi-Body-Demenz heisst, gehe ich jetzt davon aus, irgendein Herr oder Frau Levi hat das erkannt. Aber Judith, ich muss ganz ehrlich sagen, ich stehe ein bisschen auf verlorenen Posten am Anfang von dem Podcast.
Aber danke, hast du schon so schön gegendert am Anfang. 1912 hat der Herr Levi das beschrieben. Also dort sind, glaube ich, Frauen noch nicht so in der Forschung zugelassen. Und du hast schon zwei Symptome aufgezählt. Wir haben aber auch noch die Schlafstörungen oder auch die starken Schwankungen bei der Leistungsfähigkeit. Und Lewy-Body-Demenz ist die vierthäufigste Demenzform von der irreversiblen Demenzformen. Und schätzungsweise sind etwa 8'000 Menschen betroffen in der Schweiz.
Ja, doch, ja.
Doch, und oft sind sie aber auch unbekannt, weil die Diagnosestellung so schwierig ist. Und darum gibt es vor allem Schätzungen. Der Herr Levi war Schüler von Alois Alzheimer.
Oh, jetzt kommt es zusammen. Alzheimer-Krankheit heisst so wegen dem Herrn Alzheimer und genau. Levy-Body-Demenz wegen dem Herrn Levi.
Genau.
Und die zwei haben sich kennt, dem Fall. Sehr
genau,
schön.
Er war der Schüler. Und
Geschichtsunterricht jetzt mit Judith Kronbach.
Und der Herr Levi hat 1912 die seltsamen runden Eiweißkügel im Hirn eines Parkinson-Patienten entdeckt und war gar nicht sicher, wie wichtig dass die eigentlich gewesen sind. Und darum hat er seine Entdeckung nur im Anhang von einer Studie beschrieben. Und erst viele Jahre später hat man gemerkt, dass seine Entdeckung wirklich so wichtig gewesen ist und hat dann die Krankheit nach ihm benannt.
Und genau über diese Entdeckung, eben über die Levy-Body-Demenz und was man heute darüber weiss, reden wir mit einem Facharzt für Neurologie.
Das ist «Kopfsache», der Schweizer Demenz-Podcast. Ich bin Judith Kronbach, Pflegefachfrau, Gerontologin, Expertin für Demenz und berate und unterrichte zum Thema Demenz.
Mein Name ist Alex Blungi, ich bin selbstständiger Moderator und meine Eltern haben Demenz, Alzheimer und vaskuläre Demenz. Aus meiner Perspektive als Angehörige bringe ich Erfahrungen, Fragen und Inputs ein.
Wir wollen Demenz enttabuisieren und auf eine unterhaltsame Art informieren.
Und bei «Kopfsache» reden wir offen über Demenz, sodass Betroffene und Angehörige wertvolle Infos und Tipps bekommen und merken, hey, ich bin gar nicht allein.
Das ist Folge 27 zum Thema Levy-Body-Demenz.
Und zum tief ins Thema eintauchen, gehen wir auf Basel. Judith, du bist ins Felix-Platter-Spital gereist. Dort ist das Büro von Professor Dr. Marc Solberger. Er ist Facharzt für Neurologie und Leiter ad interim von der Memory Clinic am universitären Felix-Platter-Spital. Zudem ist er Präsident auch noch von der Schweizerischen Gesellschaft für Kognitions- und Verhaltensneurologie.
Genau, danke vielmals. Und zuerst habe ich ihn gefragt, was sind die ganz typischen Symptome bei einer Levy-Body-Demenz? Herr Solberger, danke vielmals für das Interview hier im Felix-Platter-Spital. Was sind die ganz typischen Symptome von einer Levy-Body-Demenz?
Es gibt sogenannte vier Kernsymptome. Und zur Diagnosestellung von klinischer Seite müssen mindestens zwei von diesen Symptomen vorliegen. Das eine ist Parkinson-Syndrom. Das andere ist eine ausgeprägte Fluktuation von Aufmerksamkeit. Das heisst, die betroffenen Personen können innerhalb von Minuten plötzlich unaufmerksam sein, wenn nicht auf einmal reagieren. Das kann eben mehrere Mal pro Tag auftreten, über Minuten typischerweise, aber auch länger. Das ist ein Kernsymptom, das wir so beispielsweise bei Alzheimer-Krankheit nicht kennen.
Wie lange geht denn so eine Aufmerksamkeitsstörung?
Ganz schwierig zu sagen. Ich denke, man kann sicher sagen, es geht mehrere Minuten oder noch länger. Hängt sicher auch davon ab, wie fortgeschritten die Krankheit ist. Also ich würde annehmen, dass je fortgeschrittener, desto länger hält das an. Und das kann nachher am Schluss imponieren wie ein Delir. Das Delir ist ja eine Aufmerksamkeitsstörung, die aber Tage, Wochen lang anhalten kann.
Und eigentlich schon wieder ein Thema für die nächste Folge.
Absolut richtig. Genau, eben der Unterschied zum Delir ist, dass wir bei der Levy-Körper-Krankheit haben wir die Aufmerksamkeitsstörung über eine begrenzte Dauer, die hört spontan auf. bei einem Delir, das ist ja häufig oder nicht so selten, ist eine Ursache dahinter, ein Infekt beispielsweise. Und den muss man behandeln, damit überhaupt einmal das Ganze besser wird.
Sie haben uns jetzt zwei von diesen vier Symptomen aufgezählt. Wie sind die anderen Symptome?
Genau. Das dritte Symptom, ganz typisch, und das ist auch das sind auch Symptome, die zu Beginn auftreten, ganz wichtig, sind sogenannte visuelle Halluzinationen. Das bedeutet, die Personen sehen etwas, typischerweise Personen oder Tiere, die nicht real sind. Und wichtig, sie haben das Gefühl, sie sind real. Deswegen Halluzinationen. Und man kann sich vorstellen, das ist für die Betroffenen kann das sehr beängstigend sein, vor allem wenn das bedrohliche Personen sind oder Tiere und für die Umgebung. Mhm. Und auch dort ist es ähnlich wie bei den Aufmerksamkeitsschwankungen, das ist auch vorübergehend. Also die kommen und die gehen, die sind relativ kurz anhaltend und können einfach so auftreten. Und das vierte Kernsymptom, das sind sogenannte REM-Schlafstörungen, REM bedeutet Rapid Eye Movement. Das ist ein Phänomen, das man beobachtet, physiologischerweise, wenn man beispielsweise kurz vor dem Aufwachen ist, also in einer nicht so tiefen Schlafphase sich befindet, dann ist man in einer REM-Schlafperiode. Und bei den betroffenen Personen ist das jetzt aber gestört, insofern, dass die ihre Träume ausleben. Respektive REM-Schlafperiode tut man häufig träumen. Eben häufig vor dem Aufwachen ist das der Fall. Ja. Und bei diesen Personen, wenn die träumen, und wir beispielsweise träumen, wir springen, dann tun wir ja nicht springen. Unsere Glieder tun sich nicht bewegen. Wir haben einen schlaffen Muskeltonus. Und bei diesen betroffenen Personen ist es aber so, dass die ihre Glieder bewegen. Das heisst, wenn sie einen wilden Traum haben, dass sie den ausleben, um sich schlagen, was dann auch gefährlich sein kann für den Bettnachbar, die Bettnachbarin oder für sie, dass sie sich verletzen. Und das ist ein Phänomen, das ja auch Leute, die nicht lebendkörperliche Krankheit haben, zum Teil schon seit jung, bei denen mit einer lebendkörperlichen Krankheit ist das aber ein Phänomen, das nicht vorbekannt ist, das heisst neu auftritt.
Der Herr Solberger tut das da sehr anschaulich schildern, gerade die Traumphasen im Schlaf kurz vor dem Aufwachen. Und ich glaube, sehr anschaulich kennst du all die Symptome aus deinem Alltag mit deinen Klientinnen und Klienten.
Wenn man in diesem Bereich schafft und jemanden kennenlernt mit einer Lewy-Body-Demenz, dann geht das wie nicht mehr verloren. Also die sind wirklich extrem eindrücklich. Ich habe eine Kundin von mir, die eine Lewy-Body-Demenz hat. Und sie geht zum Beispiel, wenn wir jetzt auf Gangstörungen anschauen, sie geht immer den Wänden nach. Also sie läuft immer den Wänden nach, in kleinen Schritten. Und mit dem sogenannten Pisa-Syndrom. Das heisst, sie tut immer den Körper so schräg stellen wie der Schiefturm von Pisa. Und das ist eindrücklich, wie sie so rumläuft. Dann hat sie auch Kognitionsstörungen. Sie ist völlig klar und man kann mit ihr reden. Und dann schläft sie aber auf dem Sofa auf das Mal wieder ein.
Mit im Gespräch,
verwacht wieder. Ist abwesend, ist verwirrend. Und die Schwankungen sind extrem irritierend. Also wenn ich manchmal komme, sitze ich auch dort, weil sie schläft und warte einfach, macht dann noch etwas am Kompi, weil ich ja weiss, sie wacht dann irgendwann wieder auf.
Eben, das geht innerhalb Minuten oder Sekunden sogar, wo das hin und her wechselt.
Innerhalb von Minuten kann es sein. Also auch dort, oder? Es ist sehr personenabhängig.
Aber ganz kurze Phase in dem Fall, wo das eine Symptom oder das andere dann auftritt. Oder wie, Hanni?
Nein.
Das jetzt
also,
verstehe ich schon.
Nein, also schon weisst, wenn sie jetzt mit mir redet, und sie kippt dann innerhalb von Sekunden ins Schlafen. Das ist so. Aber dann schläft sie dann auch. Mhm. Oder wenn sie schon schläft und dann zack, sitzt sie auf und ist da. Aber die Phasen vom Schlafen oder da sind dann schon länger. Also man tut nicht pro Sekunde hin und her wechseln. Was für mich aber auch etwas ganz, ganz wichtig sind die ausgeprägten Halluzinationen. Und bei ihren ist so, die Halluzination, sie lebt im Krieg. Und das ist ganz brutal für sie und für die Umgebung. Also sie sieht Leute, die sie verfolgen, sie sieht Leute, die mit Waffen rumrennen und sie hört auch das Schiessen. Und das ist extrem traumatisierend und eindrücklich halt von außen her. Und dann die Schlafstörungen, das erzählt vor allem ihre Mann, dass sie halt einfach auf das Mal um sich schlägt, wenn sie so immer Traum innen ist und die Muskelerschlaffung, so wie es der Herr Solberger gesagt hat, eben nicht stattfindet.
Und du hast jetzt gesagt, die Kundin hat in dem Fall alle vier Symptome, aber einfach eine Kombination aus mindestens zwei, hat Herr Solberger gesagt, gibt es, dass man eine Lewy-Body-Demenz eben so kann definieren
kann. Kann definieren, und wenn jemand wirklich die alle Symptome hat, ist es, man vergisst die Person nicht mehr. Weil sie so eindrücklich ist, halt auch schlimm eindrücklich.
Kopfsache ist unterstützt von der Stiftung Plattform Meander, Alzheimer Schweiz und Lundbeck. Du hast jetzt von den Symptomen geredet, sehr eindrücklich. Was ist denn jetzt genau im Körper los bei der Lewy-Body-Demenz?
Genau das habe ich den Marc Solberger gefragt. Hören wir doch nochmal einen Ausschnitt aus dem Interview.
Lewy-Body-Demenz, der Name Lewy, das kommt von der Person, die erstmalig die Eiweiße im Hirn mikroskopisch hat festgestellt, der Herr Lewy. Und dass sie so Strukturen gesehen, und die hat man entsprechend den Lewy Body oder auf Deutsch Lewy Körperchen genannt, dieser Person zu ehren. Und Demenz sieht aus, was die Krankheit macht, nämlich eine demenzielle Entwicklung. Und ich habe es erwähnt, es sind ja so Eiweißablagerungen, die sind toxisch, giftig und die führen zum Zelluntergang. Und so betrachtet ist die Lewy Body Demenz ein Krankheitsbild, das Ausdruck ist von einer neurodegenerativen Krankheit.
Und was genau ist der Unterschied jetzt zum Beispiel zu einer Alzheimer-Demenz? Weil dort haben wir ja auch die Eiweiße, die sich verändern.
Ja, das ist richtig. Das sind andere Eiweiße. Bei der Alzheimer-Krankheit haben wir zwei unterschiedliche Eiweiße, die vorliegen. Und wo aber andere Eiweiße darstellen als bei Lewy-körperlichen Krankheit.
Und beim Parkinson?
Gute Frage. Beim Parkinson haben wir es auch mit einer Lewy-körperlichen Krankheit zu tun. Der Unterschied zwischen der Lewy-körperlichen Demenz und der Parkinson-Krankheit ist, dass die Eiweißablagerungen, die wie gesagt die gleichen sind, unterschiedlich abgelagert werden, also an unterschiedlichen Orten und in unterschiedlicher Menge, was dazu führt, dass wir bei lewy-körperlichen Demenz, da haben wir schon, wir sagen laut Definition, innerhalb von einem Jahr ein demenzielles Syndrom, plus noch weitere Symptome, wogegen bei der Parkinson-Krankheit, da fängt die Krankheit mit typischerweise mit Bewegungsstörung an oder vielleicht psychische Auffälligkeiten, aber die kognitive Beeinträchtigung ist zu Beginn sehr gering und erst über mehrere Jahre kommt es nicht immer, aber meistens zu einem demenziellen Syndrom.
Uiuiui, viel Eiweiß für mich, recht kompliziert. Kannst du mir noch mal ein bisschen helfen, was genau passiert?
Also es ist auch für mich kompliziert, das einfach zu erklären und zu verstehen, aber stellen wir uns doch einmal Zellen als Fabrik vor. Und in dem Fall von der Lewy-Body-Demenz stellen die Zellen den Botenstoff Dopamin her. Und Botenstoff haben wir ja auch ganz genau schon erklärt bei verschiedenen Folgen. Das sind die, die Informationen von einer Zelle zur anderen weitergeben. Und eben die Zelle, die Zellfabrik, stellt Dopamin her. Und das Dopamin hilft unserem Körper, dass man sich flüssig und kontrolliert und harmonisch kann bewegen. Und zu wenig Dopamin ist dann eben die Bewegungsproblem, wo wir nachher noch drauf kommen. Und bei der Lewy-Body-Demenz haben wir zudem ein anderes Eiweiß. Die genaue Funktion, die das Eiweiß hat, das hat man noch nicht verstanden. Aber das Eiweiß verklumpet sich. Mhm. Eben, es gibt so
Kügelchen, genau.
Oder Körperchen oder Body, das heisst ja alles gleich. Und wenn jetzt in der Zellfabrik die Rohre verstopft sind, dann werden die Zellen von innen wie zerstört und können kein Dopamin mehr herstellen.
Und darum eben die Bewegungsstörungen, was typisches Symptom gelten. Aber was mir jetzt aufgefallen ist, eben, dass Dopamin ist mehrfach zu wachsen, aber auch das Wort Parkinson. Wo ist denn da jetzt noch der Zusammenhang? Also einfach wegen der Bewegungskrankheit, wo Parkinson ja auch ist.
Er hat am Anfang gesagt, oder Parkinson und Lewy-Body-Demenz haben die gleichen Eiweißveränderungen, aber man könnte ja wie nach Parkinson ganz, ganz einfach erklären, wirklich nicht ausformuliert, aber so ein bisschen. Parkinson ist auch eine neurodegenerative Erkrankung, wo bestimmte Zellen langsam absterben. Und zwar eben die Zellen, die für die Produktion von dem Botenstoff Dopamin zuständig sind. Und darum gibt es bei der Parkinson-Erkrankung einen Dopaminmangel. Und das Dopamin hilft uns eben wieder, dass wir uns bewegen können, dass wir uns geschmeidig bewegen können. Und andere Symptome von Parkinson sind die Kleinschrittigkeit, das Zittern und die langsamen Bewegungen und Gang- und Balance-Störungen. Also einfach da eine kurze Klammer zum Parkinson.
Wo es zusammenhängt, wie du ja eingangs gesagt hast, der Herr Levi hat ja dort mal einen Parkinson-Patient untersucht und bei ihm zuerst mal die Eiweißkügelverklumpungen festgestellt, die er dann eben nur so nebenbei im Anhang noch publiziert hat. Aber komm, wir reden nochmal mit dem Marc Solberger. Du hast noch einen dritten Teil vom Gespräch mit ihm mitgebracht. Der Marc Solberger, Facharzt für Neurologie. Gerade als erstes da zu der Frage, was denn die Ursachen sind jetzt, die zu dieser Levi-Body-Demenz führen?
Das weiss man so nicht. Das ist eigentlich, man kann das vergleichen mit der Alzheimer-Krankheit. Das ist, wie gesagt, eine neurodegenerative Krankheit, die einfach so kann auftreten. Einfach so heisst, auch wenn das in der Familie nicht vorbekannt ist, da spielen sicher genetische Faktoren primär eine Rolle. Sicher auch gewisse Umweltfaktoren, die das begünstigen können. Und dann gibt es natürlich die genetischen Formen, die sind aber sehr selten, also, oder auch die familiären Formen. Das heisst, es wird eine Genmutation vererbt, die dann dazu führt, dass die Krankheit auftritt. Aber im Moment muss man ehrlicherweise sagen, hat man keine Erklärung, weswegen die Krankheit auftritt.
Aber hat man dafür eine Behandlungsmöglichkeit?
Ja, das hängt ab von den Symptomen. Also es gibt keine kurative, keine heilende Therapie gegen die Krankheit. Es gibt symptomatisch medikamentöse Therapien. Und das ist so, dass wieder vergleichbar zur Alzheimer-Krankheit weiss man, dass bei dieser Krankheit, bei der lebendkörperlichen Demenz, dass wir zu wenig Acetylcholin, das ist ein Botenstoff im Hirn, haben. Und so gesehen hat man auch, es gibt auch Studienresultate, die das gezeigt haben, dass wenn man das Acetylcholin, den Botenstoff, erhöht, durch Gabe von einem Medikament, gleichermaßen wie bei Alzheimer-Demenz, dann kann das sich positiv auswirken auf den Verlauf der Krankheit. Das heisst, die Symptome, unter anderem auch die Halluzinationen, dass die nicht so schnell sich verstärken über die Zeit, wie wenn man das Medikament nicht einnehmen würde.
Das heisst, sie geben wirklich die gleichen Medikamente wie bei der Alzheimer-Demenz. Auch für Halluzinationen werden dort nicht Psychopharmaka angezeigt.
Erste Frage. Genau, es ist insofern richtig, dass wir die gleichen geben, die Acetylcholinesterase haben wir wie bei der Alzheimer-Krankheit. Was wir aber nicht geben, ist das Memantin-Präparat. Das ist ja ein Medikament für die vorgeschrittenen Alzheimer-Demenzen. Das geben wir so nicht bei lebendkörperlichen Demenz. Und eben die Medikamente, die wir geben bei lebendkörperlichen Demenz wie bei Alzheimer-Demenz, das sind für die mittleren und leichten Demenzformen. Was die Halluzinationen betrifft, richtig, also man kann jetzt nicht davon ausgehen, oder das ist nicht zu erwarten, dass man mit einem Acetylcholinesterase-Hemmer-Medikament die Halluzinationen wegbringt. Aber es kann sich doch positiv auswirken auf die Halluzinationen. Das Vorgehen bezüglich der Halluzinationen medikamentös ist, wie du richtig gesagt hast, sie Psychopharmaka. Die tut man aber doch möglichst sehr begrenzt wollen einsetzen. Warum? Einerseits tun sich die typischerweise nicht positiv auswirken auf die kognitive Leistungsfähigkeit. Und zweitens können sie ganz speziell bei lebendkörperlichen Demenz, das ist eine Eigenheit bei diesem Krankheitsbild, kann das zu einer deutlichen Verschlechterung kommen von den Symptomen. Das ist, man sagt im Fachjargon, Neuroleptika-Hypersensitivitätssyndrom. Also gerade bei diesem Krankheitsbild muss man sehr, sehr vorsichtig sein mit der Gabe von Psychopharmaka respektive Neuroleptika.
Angehörige und Betroffene stehen ja vor grossen Herausforderungen im Alltag. Was raten Sie da Angehörigen und Betroffene, um mit dem umzugehen, also auch mit diesen Symptomen von Halluzinationen und so weiter?
Also ich denke, man muss sich wieder unterscheiden, bei den Betroffenen nehmen sie das wahr, die Einschränkung. Und ich denke, die absolute Mehrheit von diesen Betroffenen, die sind in einem Stadium, wo sie keine Krankheitswahrnehmung mehr haben oder wenn dann sehr begrenzt. Das heisst, die sind vielleicht, wie soll ich sagen, gestresst, wenn wir jetzt von Halluzinationen reden, durch das sie die Halluzinationen sehen. Das ist sicher so. Und das kann man ihnen auch nicht wegnehmen, weil was sie sehen, sehen sie. Das ist für sie real. glaube, da kann man nicht gross unterstützen, umso mehr, weil sie auch Mühe haben zu verstehen, was man ihnen sagt. Die Angehörigen, ich denke, das ist ähnlich wie bei anderen degenerativen Krankheitsbildern, demenziellen Syndrom, dass man sie mal aufklärt, was ist eben die Demenz mit Lewy-Körperchen, was macht das? Dann haben sie auch ein besseres Verständnis für die Verhaltensweise der Betroffenen. Und je nachdem muss man schauen, ob es eventuell Auslöser gibt, dass so Halluzinationen auftreten, dass man die mal versucht zu reduzieren.
Haben Sie da ein praktisches Beispiel?
So gesehen aus meiner Erfahrung ist nicht so selten, dass so Symptome wie so die Halluzinationen treten, nicht so selten auf im Zusammenhang mit Stress. Also wenn die Betroffenen in Stresssituationen sind, dass das System dekompensiert, also dass man dann schaut, dass eben entsprechend der Angehörige schaut, dass er versucht, vom Betroffenen Stress fernzuhalten, vielleicht nicht irgendeine grosse Reise zu unternehmen oder den Tag zu überladen, dass man versucht, den Tag so zu strukturieren, dass eben möglichst kein Stress auftritt.
Jetzt sind wir schon fast am Schluss. Was wünschen Sie sich für Angehörige und Betroffene? Was für eine Botschaft geben Sie mit den Hörern und Hörerinnen?
Wenn die Krankheit diagnostiziert ist und die Betroffenen und die Angehörigen wissen, woran sie sind, das ist schon mal das Wichtigste, denke ich. Und der, denke ich, ist nachher wichtig, dass man sich Hilfe holt, frühzeitig, gerade speziell die Angehörigen, wenn sie merken, sie kommen an ihre Grenzen. In der Schweiz gibt es zum Glück viele so Institutionen, wo man sich wenden kann. Also, dass man das nicht einfach versucht, alleine zu managen, weil das ist enorm belastend. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man sich vernetzt, vielleicht auch mit anderen Angehörigen, über die einzelnen Institutionen. Und bei denjenigen, wo die Diagnose noch nicht bekannt ist, da hoffe ich jetzt, dass vielleicht Leute, die das hören und vielleicht realisieren, auch in meiner Umgebung gibt es auch Leute mit den und den Symptomen, dass man das eher früh als spät mal abklären
kann. Das ist also der Tipp vom Professor Dr. Max Solberger, der Leiter ad interim von der Memory Clinic am universitären Felix-Platters-Spital. Und Judith, ich habe vorhin gesagt, Eiweiß ist kompliziert. Jetzt ist es wieder kompliziert. Entschuldigung, wenn ich noch einmal dich bitte, auf etwas zurückkomme. Neuroleptika und die Hypersensitivitätssyndrom. Kannst du das auch noch mal kurz ein bisschen auseinandernehmen und vielleicht noch mal vereinfacht zeigen, was das genau bedeutet?
Bei der Lewy-Body-Demenz ist es eindrücklich, wie man auf Neuroleptika kann reagieren kann. Und dem sagt man dann Hypersensitivitätssyndrom. Das heisst, dass die Hirnzellen bei der Lewy-Body-Demenz überempfindlich reagieren gegenüber Neuroleptika, weil sie zu empfindlich sind gegenüber am Dopamin.
Also da muss man eben ein bisschen aufpassen, genau was man macht.
Ja, und wenn man dort das verordnet, weil ja die anderen Störungen oder die anderen Symptome da sind, ist ganz wichtig, dass man das weiss, weil man schon wie paradox reagiert. Das heisst, man tut sich nicht entspannen, sondern man tut dann wirklich noch extremer reagieren. Ich kenne von jemandem, der dann wie durch die Scheibe durch ist. Also die Scheibe zum Beispiel zusammengeschlagen hat oder nur noch sich am Boden herum bewegt hat, also ganz extreme Verhaltensveränderungen, wo das Neuroleptika ausgelöst hat, anstatt dass es gedämpft hat.
Genau, und da gibt es also Fragen, die noch offen sind, aber die Frage ist auch noch, wie findet man denn jetzt raus, dass es eben eine Lewy-Body-Demenz ist?
Diagnosestellung beruht eigentlich auf dem Ausschlussverfahren. Das heisst, man macht Anamnese, Eigen- und Fremdanamnese, ein Emery kann helfen. Man untersucht klinisch alle Symptome, wie besprochen, bis zur Schlafdiagnostik. Und erst dann mit all dem zusammen kann man dann den Verdacht von einer Lewy-Body-Demenz bestätigen.
Und trotzdem ist es von den irreversiblen Formen, wie du gesagt hast, die vierthäufigste in der Schweiz.
Ja, und für mich sehr beängstigend ist, dass die ganz winzigen Veränderungen im Hirn so eine grosse Auswirkung haben können. Und auch faszinierend, dass der Herr Lewy das schon vor über 100 Jahren herausgefunden hat. Fantastisch.
Und aus meiner Optik als Angehörige würde ich da den Herrn Solberger assistieren, wenn ich das so darf. Also, er hat ja absolut recht. Hilfe holen, frühe Hilfe holen, medizinisch abklären lassen, aber sich auch als Angehörige dann die Unterstützung holen, darüber reden, sich vernetzen und nicht meinen, man müsse das allein ausmachen. Und zu dem Thema haben wir auch noch gerade eine Empfehlung von einem Buch, wo man alles in den Shownotes von dem Podcast schreiben, das Levy Body Demenzbuch, ganz ein einfacher, sinnvoller Titel, zum eben wissen als Angehörige. Man ist nicht allein, es gibt Informationen und es gibt Hilfe.
Das ist Folge 27 zum Thema Lewy-Body-Demenz. In der nächsten Folge geht es um Migration und Demenz, eine Doppelfolge. Ich habe ein wunderbares Gespräch geführt mit drei spannenden, unterschiedlichen Frauen. Schlagwörter wie individualistische Kultur und kollektivistische Kultur schauen wir genau an. Und was das für einen Zusammenhang hat mit der Demenz und der Demenzbetreuung.
Also die ganze Frage von Familiendefinition. Eben, was macht man im Kollektiv, was macht man allein? Mega spannend, habe ich mir ehrlich gesagt noch gar nie überlegt, dass das so einen grossen Einfluss auf Pflege, auf Betreuung, auf Umgang mit Krankheiten und älteren Menschen hat.
Und Verständnis für Krankheit.
Das ist «Kopfsache», der Schweizer Demenz-Podcast. Jeden zweiten Montag gibt es eine neue Folge. Und erzählen Sie doch anderen von dem Podcast oder leiten Sie die Episode gerade direkt weiter. Wenn Sie Anregungen oder Themenwünsche haben, dann freuen wir uns auf Ihres Mail auf kopfsach@podcastschmiede.ch.
Unsere Hauptpartnerin ist die Stiftung-Plattform Meander, die sich für ein gutes Zusammenleben von Menschen mit und ohne Demenz einsetzt. Mehr Infos unter plattform-meander.ch. Wir bedanken uns zudem herzlich für die Mitfinanzierung bei unseren weiteren Partnerinnen Alzheimer Schweiz und Lundbeck.
«Kopfsache» ist eine Produktion von der Podcast Schmiede. Unsere Produzentin ist Carla Keller. Schnitt und Mastering kommt von der Anna Moff. Das Konzept haben Franziska Engelhardt und Judy Kronbach gemacht. Die Musik hat Daniel Hobby zusammengestellt. Alle Episoden hören Sie auch auf Spotify, Apple Podcasts und überall dort, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel auch immer auf kopfsach-podcast.ch.